Zusage. Herzlichen Dank euch Musikern, die ihr uns mit hineinnimmt, in Dinge in uns zum Schwingen bringt, die rein gesprochene Worte nicht zum Schwingen bringen können. Du bist gut, du lässt mich nie allein. Vielleicht hast du das schon oft gehört und dann lass es dir heute Morgen neu zusagen. Du bist nicht allein. Wir bekennen es gemeinsam. Gott, du bist gut. Auch jetzt, immer. Wir hören zusammen auf Gottes Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 12, die ersten 9 Verse. Wer mitlesen möchte, kann seine Bibel gerne aufschlagen oder seine Smartphone-App nutzen. 1. Mose 12, 1 bis 9. Da sagte der Herr zu Abraham: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn ein Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er ein Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Gottes Wort für uns heute Morgen. Wir beten. Guter Herr, danke für dein heiliges und gutes Wort. Und dieses dein Wort hat deine Gemeinde, deine Kirche durch alle Jahrhunderte hindurch begleitet, ermutigt, ausgerüstet, herausgefordert. Und so hören wir auch heute Morgen dein Wort. Und wir beten, dass es zu deiner Anrede für uns wird. Das können wir nicht machen, Herr. Wir bitten dich, dass du es schenkst, so wie du es verheißen hast. Amen. Abraham. Seine Geschichte, einer der großen Blockbuster im Alten Testament. 3 Weltreligionen nennen ihn den Vater ihres Glaubens. Die Mehrheit der Weltbevölkerung. In 1. Mose 17, da wird er eigentlich erst Abraham genannt bis hierher. Bis dahin heißt er noch Abraham, erhabener Vater. Und erst in Kapitel 17 bekommt er dann den Namen, der uns vertraut ist, Abraham, Vater vieler. Und weil Abraham natürlich, das ist auch mir vertraut, deshalb nenne ich ihn auch gleich von Anfang an so. Abraham, der Name ist Programm. Sein Leben hat Spuren hinterlassen. Sein Leben war facettenreich. Das Alte Testament, das Neue Testament, immer wieder gibt es ganz viele Bezüge auf ihn und auf sein Leben. Dabei wird nicht das verschwiegen, was auch so richtig schiefgegangen ist. Die Momente, in denen er sich feige weggeduckt hat. Die Momente, in denen er so richtig fett gezweifelt hat an der Verheißung Gottes. Abraham war kein Superheld. Gott arbeitet nicht mit Superhelden. Nicht damals bei Abraham und auch heute nicht. Der Schöpfer hat ein Herz für seine Menschen. Mit Abraham beginnt so etwas wie ein neuer Abschnitt. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert vor Christus, eine wahnsinnig lange Zeit weg von heute. Und trotzdem, in Ägypten entstehen gerade die ersten Bibliotheken. Ägyptische Schiffe holen Gold aus Afrika. In China entwickelt man die Kunst, schwarze Keramik zu bemalen. Und kein Witz, in Norwegen stellt ein Künstler einen Skifahrer dar. Der neue Abschnitt wird Zeit der Väter genannt. 600 Jahre umfasst diese Zeit, auch wieder eine unvorstellbar lange Zeit. Und im Kern dieser 600 Jahre steht eine orientalische Großfamilie. Und Gott schreibt Geschichte, ja, die Geschichte mit seiner Menschheit durch die Geschichte dieser Großfamilie. Und es beginnt mit Abraham. Oder nein, es beginnt mit Gott. Es beginnt mit Gott. Er ruft, er lädt ein, er fordert heraus. Abraham, geh los, breche auf. Gott ist in seiner Welt involviert. Damals und heute. Leidenschaftlich, werbend, missionarisch. Und ihr Lieben, davon leben wir. Dass wir nicht an einen Gott glauben, der irgendwie weit weg ist und aus der Ferne zuschaut und mal zuschaut, wie wir uns hier so abstrampeln mit Corona und all dem anderen. Nein, wir glauben und vertrauen auf einen Gott, der involviert ist in seiner Welt. Und ihr Lieben, wenn wir heute auch so die Perspektive auf die weltweite Kirche legen, dann nicht, weil wir irgendeinem Befehl gehorsam sind, dem sogenannten Missionsbefehl oder sonst was, weil das auch irgendwie noch zu unserem Glauben dazugehört. Nein, wir sind in Gottes Spuren unterwegs, wenn wir in dieser Welt unterwegs sind. Ob in deiner Welt, hier in Heidelberg oder weltweit. Wir sind unterwegs, weil Gott unterwegs ist. Missionarisch, werbend, Gerechtigkeit schaffend. An dem Leiden, was nicht gelingt. Und ihr Lieben, das ist das Erste, was ich möchte, dass du es festhältst, dass wir es festhalten. Das ist eine gute Nachricht heute Morgen. Das ist eine Zusage. Gott ist involviert. Er ist nicht weit weg. Es ist seine Welt und er hat eine Leidenschaft für seine Welt. Und es beginnt ein neuer Abschnitt mit Abraham. Da steht er da. Da sagte der Herr zu Abraham, heißt es schlicht und einfach, hier in der Guten Nachricht Bibel. Und er hat wahrscheinlich dieselben Fragen gehabt, wie wir sie auch haben. Ja, was, wenn es nicht Gott war, der da geredet hat? Was, wenn es vielleicht nur meine Gedanken waren, meine Eindrücke? Oder wird es sich lohnen, den neuen Weg einzuschlagen? Ja, was ich habe, das kenne ich, aber das Neue, das Unbekannte, wäre es da nicht besser zu bleiben in den alten Pfaden, in dem Halb-Halb, ist ein bisschen Gott und ein bisschen Leben ohne Gott, bleiben in den alten Pfaden in meinem gewohnten Umfeld? Doch Gott ruft zum Glauben. Kein Glaube ohne sein Rufen und auch kein Glaube ohne den Wagnis zu gehen. Ohne das Wagnis zu gehen, Gott beruft. Und weil er beruft, wird Aufbruch möglich im Leben Abrahams. Und weil er ruft, wird Aufbruch möglich in deinem Leben und auch in eurem Leben als Gemeinde. Und von Aufbruch, da redet ihr ja gerade. Und das finde ich faszinierend, dass ihr darüber redet. Ich liebe es, über Aufbruch zu reden. Und wenn die unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen und wir fragen, hey, was, Gott, hast du mit uns vor? Und er hat Großes mit euch vor. Da bin ich sicher. Der Ewige ruft und damit beginnt alles. Nachhaltiges Leben, Segen, Einsatz, Sinn, Hingabe, Glauben. Es beginnt nicht mit uns. Es beginnt nicht mit unseren schlauen Ideen. Es beginnt nicht mit unserer Kraft, nicht mit unserer Kreativität. Nein, es beginnt immer mit Gott. Mit ihm, mit dem Ewigen. Er ruft. Und weil er ruft, sind wir. Wohin ruft er uns? Es gibt vielleicht verschiedene Kategorien von Gottes Ruf in der Bibel. Natürlich zuallererst zum Glauben an ihn. Und auf sein Werben und auf sein großes Ja, das über deinem Leben steht, mit dem Ja, mit dem kleinen Ja deines Glaubens zu antworten. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ja, Gott ruft zum Glauben und vielleicht ist das heute Morgen so ein Werben, ein Rufen, ein Ziehen Gottes an dich, vielleicht jetzt vor deinem PC oder im Fernseher oder hier in der Gemeinde. Sag, hey, du bist schon lange auf der Suche nach mir und ich bin schon lange auf der Suche nach dir. Und vielleicht ist heute der Tag mit einem ersten stammelnden Gebet zu antworten. Und das bisschen Glaube, was da ist oder was noch da ist, zusammenzukratzen und sagen, hier Gott, du hast es. Mein Ja, mein kleines Ja des Glaubens, das gebe ich dir. Mein bisschen Glauben, was da ist, ich kratze es zusammen. Und Gott sagt, hey, willkommen. Das reicht. Oder eine zweite Kategorie von Rufen Gottes in der Bibel ist, dass er sagt, hey, mach Schluss mit dem Halb-Halb, das sich durch dein Leben zieht. Ich will dich ganz, ich will nicht nur ein bisschen so aus deinem Leben. Ich will nicht nur so eine spirituelles Update sein, sondern ich will dich ganz. Römer 12 zum Beispiel. Paulus entfaltet über Kapitel und Kapitel vorher das, die wunderschöne Kraft des Evangeliums. Und dann, um dann zu sagen, Kapitel 12, Vers 1, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung als lebendiges Opfer. Wow. Als Opfer. Also wirklich echt etwas, was uns etwas kostet. Nicht ein bisschen, nicht ein spirituelles Update, nicht halb, sondern dein ganzes Leben. Und eine dritte Kategorie, die ich in der Bibel wiederfinde, ist Johannes 4. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in diese Welt, in meine Welt. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das Leben mit mir und in meinem Auftrag in dieser Welt. Ich habe da etwas für dich. Der Segen, den ich für dich habe, der ist nicht nur für dich reserviert, sondern Segen. Ich segne dich, damit du ein Segen bist. Und natürlich gibt es dann vielleicht auch Gottes Rufen. Ja, wohin ruft uns Gott? Die vielen kleinen und großen Entscheidungsmomente in unserem Leben, in denen es auch selten ein richtig und falsch gibt. Und wenn wir denken manchmal, wenn wir diese Abbiegung nehmen, dann ist Gott nicht mehr mit uns. Es gibt viele Momente gerade. Ich denke an eine Familie in Japan, für die ich gerade bete. Und wir haben uns 2 Wochen Gebet genommen, um dann miteinander zu entscheiden. Gilt es die Stadt, in der sie jetzt sind, mit Kind und Kindern, mit ganzer Familie zu verlassen und eine neue Stadt zu ziehen oder nicht? Und wir haben uns 2 Wochen Zeit des Gebets genommen. Und vielleicht stehst du auch gerade vor so einer Weggabelung, wo du dich fragst, ja, hey Gott, was ist dein Weg für mich? Und vielleicht ist es dran, auch eine Zeit des Gebets zu nehmen, eine Zeit des Gesprächs mit einem Freund, und sagt, hey, lass uns doch mal die verschiedenen Alternativen anschauen. Gottes Ruf hat verschiedene Level sozusagen. Aber dass er dich will und dass er dich ruft, das ist das Entscheidende. Das ist das, was dein Leben unverwechselbar macht. Und er ruft uns nicht zuerst in eine Arbeit, nicht zuerst in einen Dienst, sondern er ruft uns immer damit und darin zur Freundschaft, zur Beziehung. Weil es für uns gut ist, mit ihm unterwegs zu sein. Ich war das ich vor Corona natürlich viel unterwegs und ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich glaube, es war in Brüssel auf dem Flughafen. Ich hatte Wartezeit auf den Weiterflug und hatte einen Termin war ganz happy, die Zeit gut zu nutzen. Hatte eine Telefonkonferenz, legte den Hörer auf, sozusagen nicht den Hörer, das Smartphone. Das ist also eine Redewendung, oder? Ich lege den Hörer auf. Macht ja heute kein Mensch mehr, aber man sagt es manchmal noch so. Ist ja auch egal. Jedenfalls, und zack, ruft mich jemand an, Nummer kenne ich nicht. Ich sage, ja, Herr Schech, ja, sind Sie es? Ja, ich bin es. Ja, wir warten auf Sie. Das ganze Flugzeug wartet auf Sie. Wäre schön, wenn Sie jetzt zu Gate so und so kommen. Aber mega peinlich natürlich, vielleicht kennst du auch die Situation, das ganze Flugzeug wartet nur auf den einen Gast, der noch kommt und der Pilot hat schon das zweite Mal, ja, wir warten immer noch und so, und diesmal bin ich es. Und ich war irgendwie aber auch berührt, dass sich die Airline so kümmerte und natürlich auch ein bisschen Eigennutz, weil sie wollten ja auch endlich losfliegen, aber ich war irgendwie berührt davon. Ja, ich habe all diese 3 oder 4 Mal Durchsagen, die es ja auch gibt und die es geben muss, überhört und dann werde ich extra nochmal angerufen. Und vielleicht ist das heute Morgen auch für dich nochmal wie so ein extra Anruf Gottes. Ich will dich. Ich will dich ganz, nicht halb. Ich will dich, dass du mir folgst. Ich will dich, dass du mir hilfst, in Heidelberg oder irgendwo auf diesem Globus mit mir Reich Gottes zu bauen. Und dann ist, dass du am Zug bist, zu antworten. Mit Vertrauen, mit Hingabe, vielleicht mit zitternden Knien, Gott neu dein Ja zu sagen, heute Morgen. Der Bibeltext, der heute, der ist auch sowas wie die Verbindung ja, zwischen der Urgeschichte, Genesis 1 bis 11 und diesen folgenden 600 Jahren, von denen ich schon gesagt habe, in dem Abraham und seine Nachkommen im Zentrum stehen. Und schauen wir doch mal einen Moment noch auf diesen Link, auf diese Verbindung zwischen diesen beiden Perioden. Kapitel 1 bis 11 ist im Grunde genommen eine Gesellschaft in einer Abwärtsspirale. Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat alles gut initiiert, aber der Mensch wendet sich von Gott ab, macht sein eigenes Ding, steigert sich hinein in seinen Hochmut gegenüber dem Schöpfer. Die Menschen fügen sich gegenseitig Schmerzen zu. Aber mitten in dieser Geschichte, mitten in dieser Abwärtsspirale der Menschheit, gibt es eine Segenslinie, eine Familie, in der sozusagen noch Hoffnung ist. Es ist die Familie Seths, die Segenslinie oder die Familienlinie Seths, einer der Söhne Adams. Und so heißt es in 1. Buch Mose 5, Vers 24, von dieser Familie: Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Er wird also positiv erwähnt. Und Noah entstammt aus dieser Linie. In dieser Familie wird also das Wissen über Gott noch hochgehalten. Aber vor dem Bibeltext, den wir eben gehört haben, ist von Terach die Rede. Das ist der Vater Abrahams. Und mit ihm ist sozusagen der Glaube an Gott innerhalb dieser Segenslinie zu Ende gegangen. Denn Terach bedeutet Mond. Und Mond ist ein deutlicher Hinweis auf eine andere Glaubenspraxis. Und in Josua 24 heißt es, eure Väter wohnten vorzeit jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrahams Vater und Nahors Vater, sie dienten anderen Göttern. Also die letzte Familie, die wusste noch, wer der wahre Gott ist, die wusste, wofür sie geschaffen ist, begann anderen Göttern nachzulaufen. Geistlich betrachtet sozusagen die letzte brennende Kerze wird ausgelöscht. Der letzte Ort, an dem Gott noch angebetet wurde, den gibt es nicht mehr. Und von dieser Linie aus gedacht ist es auch ist nicht nur geistlich ausgelöscht, sondern auch physisch ausgelöscht. Sarah, Abrahams Frau, ist unfruchtbar. Und so ist ihre Unfruchtbarkeit eine wunderbare, berührende Metapher für eine Menschheit, die in völliger Gott- und Hoffnungslosigkeit angekommen ist. Und dann spricht Gott. Dann spricht Gott und neues Leben entsteht. Wie am Anfang der Schöpfung, immer wieder. Und Gott sprach und es wurde. Und so auch hier. Das göttliche Wort. Kein Anfang, kein Neues, ohne dass Gott spricht. Und immer wieder ist es in der Geschichte so. Und umso stärker, wenn wir dann so Worte lesen wie aus dem Hebräerbrief: In der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, durch Jesus Christus. Er spricht und durch Jesus Christus ist neues Leben, ist neuer Anfang möglich. Gott redet und ruft auch in dein Leben hinein, mitten in diesem Gefühl der Abwärtsspirale, ja, mitten in diesem Gefühl, es ist nicht mehr so, wie wir es uns wünschen und wir wünschen es uns doch zurück und wir sitzen hier mit Mänteln und frieren und wir können nicht mitsingen und wir sind zu Hause und es ist anstrengend und du denkst, hey, es ist alles so wie in so einer Abwärtsspirale. Ja? Und wir haben Sehnsucht nach Begegnung, wir haben Sehnsucht nach Restaurantbesuch, wir haben Sehnsucht nach Theater, nach Kino, was auch immer. Und mitten in dieser Abwärtsspirale sagt Jesus zu dir und zu mir: Hey, schau auf mich. Schau auf mich. Folge mir. Folge mir und sei in meinem Namen ein Hoffnungsträger. Jetzt, gerade jetzt. Und du musst es nicht in eigener Kraft tun, sondern ich bin mit dir und ich lebe in dir. Und Gott beruft Abraham. Und es wird sehr grundsätzlich. Geh für dich allein, sagt er, Kapitel 12. Martin Buber übersetzt: Geh vor dich hin. Vor dich hin, für dich allein. Fast nochmal so eine verstärkt das Ganze nochmal. Und ich habe auch gedacht, was für ein überraschender Individualismus mitten im Alten Testament. Wo Familie, wo Sippe alles ist, hört Abraham: Geh für dich allein. Das ist wie so ein Leuchtstern von Individualismus, den wir so im Alten Testament sonst gar nicht kennen. Warum ausdrücklich hier so direkt nochmal an Abraham? Gott wollte einen neuen Anfang, aber Terach und seine Sippe sind sozusagen nur bis Haran gekommen, in Nordmesopotamien. Aber das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war Kanaan. Sie sind dort auf halber Strecke irgendwie stecken geblieben. Und deshalb ruft Gott Abraham jetzt nochmal ganz speziell heraus: Hey, mit dir will ich weitergehen. Geh für dich allein. Und ich habe eben gedacht, dass ich euren Termin am 11. Februar so gehört habe. Ja, vielleicht ist das auch so für euch als Gemeinde so ein Wort. Hey, ihr habt in Nordmesopotamien, ihr habt jetzt so eine Zeit des Zwischenhalts gemacht. Und ihr habt euch gekümmert auch um Themen, die wichtig waren. Im Blick auf Versöhnung, im Blick auf Voraussetzungen für Neuanfang. Aber vielleicht ist das auch wirklich so ein Wort für euch als Gemeinde. Da habe ich eben gedacht, dass Gott euch ruft und sagt, jetzt geht weiter. Das ist nicht das Ziel, sondern jetzt lebt wieder in eurer Berufung. Und für diese Berufung habe ich für euch neues Land. Und geht als Gemeinde wieder los und tut es zusammen. Deshalb sind solche Termine so wichtig. Zusammen zu sein, zusammen zu beten, zusammen zu hören und das zusammenzuwerfen, was euch Gott gegeben hat. Das war eben so ein Eindruck, als ich da saß und von diesem Termin hörte. Vielleicht, dass das wirklich auch ein Wort ist für euch als Gemeinde. Jetzt geht weiter. Und vielleicht ist es aber auch ein Wort für dich persönlich zu sagen, dir für dich allein heißt, versteck dich nicht hinter deiner Familie. Versteck dich nicht in deinem Hauskreis oder sonst wo, sondern Gott sagt, hey, du bist gemeint. Du bist gemeint mit dem, was wer du bist und was ich in dich hineingelegt habe. Und ich will dich mit dem, was du bist und hast. Und ich will nicht mehr, dass du dich irgendwo hinter jemand anders versteckst, hinter deinem vielleicht auch manchmal Ehepartner oder hinter den Umständen. Abraham bekommt auch nicht gesagt, wo es hingeht. Das ist ja auch wieder sowas, ja. Ist es nicht schon genug Glauben, dass er sagt, hey, ja, okay, ich bin bereit, ich gehe los? Nein, es kommt nochmal was drauf. Er bekommt auch nicht gesagt, wo es hingeht. Gott sagt nicht, hier ist die App, hier sind die Tutorial-Videos, schau dir sie an und dann weißt du Bescheid. Nein, brech auf in das Land, in das ich dir zeigen werde. Mach dich auf den Weg, aber ich werde dir nicht sagen, wohin. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir neu lernen müssen, auch in dieser Pandemiezeit. Wir wollen das im Griff haben und wir sind nervös und das fühlt sich auch nicht gut an, wenn wir es nicht im Griff haben. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn unsere Pläne sich immer wieder zerschlagen. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn wir merken, all unsere Planbarkeit ist so fließend geworden. Und ich habe gedacht, auch das ist weltweite Kirche, da können wir viel lernen von unseren Geschwistern weltweit. Denn das ist ihre Situation über Jahre, über Jahrzehnte. Flexibilität, Theologie des Leidens, Theologie des Risikos, Unplanbarkeit, Leben in total volatilen Umständen. Ich habe euch einen Mann mitgebracht, also nicht mitgebracht, ein Bild habe ich mitgebracht. Das ist Pastor Jack Moses. Er ist der Leiter der Freien Evangelischen Gemeinden im Südsudan. Und wir haben ihn eingeladen, auf einer Leiterkonferenz des Internationalen Bundes Freier Evangelischer Gemeinden zu sprechen. Das Missionskomitee hatte ihn eingeladen, denn es war unsere Perspektive. Was können wir jetzt, gerade in dieser Pandemiezeit, von den Christen aus dem globalen Süden lernen? Und dann hat er ein Video aufgenommen, weil es technisch nicht anders möglich war. Und in diesem Video erzählt er von seinen Gemeinden. Und erzählt von 425 Gemeinden, die meisten davon in Flüchtlingscamps. Denn der Südsudan ist einer der jüngsten Länder auf diesem Globus, entstanden in 2011, unabhängig geworden. Und die meisten Menschen leben in bitterer Armut. Und wenn man sich vorstellt, Gemeinden in Flüchtlingscamps, kann man sich ungefähr vielleicht irgendwie nur ein bisschen Fantasie, wie dieses Gemeindeleben aussieht in Flüchtlingscamps. Und dann erzählt er. Erzählt vom Bürgerkrieg 2013 in seinem Land, das 400.000 Menschenleben gekostet hat und viele in die Flucht geschlagen hat. Dann erzählt er über die Hungersnot, die über sein Land hineingebrochen ist. Und dann erzählt er von den ethnischen Konflikten. Und dann erzählt er von der nächsten Krise, von der Flutkatastrophe. Und er erzählt von der Heuschreckenplage. Und dann kommt er auf Covid-19 zu sprechen und auf die Pandemie. Und wir merken, wir westlichen Leiter merken, Krise ist für diesen Mann und seine Gemeinden einfach der Normalzustand. Und dann erzählt er mit Leidenschaft und mit Herz, was sie tun, wie sie Gemeinde Jesu leben, jetzt, nach einer Krise, nach der anderen. Und das tun, was Gott ihnen gegeben hat, mit den Möglichkeiten, die Gott ihnen gegeben hat. Versuchen, das Evangelium in Wort und Tat zu leben. Und wir westlichen Leiter Wir saßen da mit offenem Mund und offenen Augen und haben gemerkt, was wir von der Kirche des Südens lernen können. Abraham gibt sich hinein mit dem, was er hat, in eine ungewisse Zukunft. Und Vertrauen ist das, was er lernt, und Vertrauen ist das, in dem er wächst. Gott sagt zu ihm, geh. Und Abraham fragt vielleicht, wohin? Und er hört, später werde ich dir es sagen. Gott sagt, ich gebe dir einen Sohn. Und Abraham fragt vielleicht, wie? Ich zeige dir es später, vertraue mir. Und später hört er, hey, nimm deinen Sohn und geh mit ihm auf einen Berg. Und Abraham sagt, warum? Und Gott sagt später, jetzt steig auf. Und deswegen wird er zu Recht der Vater des Glaubens genannt. Denn das ist es auch, was es auch macht, Jesus zu folgen. Und das ist auch ein Stück weit ein Unterschied zwischen Abenteuer und Aufgabe. Denn Christsein ist eine Aufgabe und weniger ein Abenteuer. Wisst ihr, ich liebe Abenteuer. Ich liebe die Berge, ich liebe Snowboarden. Meine Frau kommt aus der Schweiz, es ist sozusagen fast Familienpflicht, die Berge zu lieben. Ich liebe es, auf irgendwelche Routen zu gehen, die ich noch nie zuvor gegangen bin. Und ich habe ein Weihnachtsgeschenk von meinen Mitarbeitern geschenkt bekommen. Ein absolut super geniales Weihnachtsgeschenk, das schönste Weihnachtsgeschenk, das ich bekommen habe. Ein Fallschirmsprung. Ja, konnte ich noch nicht machen, werde ich dann hoffentlich können. Und all diese Dinge und ein Fallschirmsprung, habe ich gesagt, das ist wie ein Abenteuer. Ja? Du gehst los, du erlebst etwas, du hast einen Kick, du kannst hinterher eine schöne Instagram-Story machen und das Leben geht weiter. Aber eine Aufgabe ist etwas anderes. Eine Aufgabe ist kein Abenteuer. Denn in einer Aufgabe, mal krass gesagt, entweder du stirbst darin und du kommst nie wieder zurück, oder du kommst zurück und du bist ein anderer, als du vorher warst. Du bist radikal verändert. Und Christsein, Jesus zu folgen, ist nicht ein Abenteuer, sondern ist eine Aufgabe. Es ist nicht, ich möchte mein Leben reicher, spiritueller machen, sondern Gott sagt, geh raus und du wirst radikal verändert. Gott sagt, frag nicht, wie ich in deine Agenda passe, sondern Christsein ist eine völlig andere, neue Agenda. Und Christsein ist nicht, Jesus zu folgen, ja, wie zu fragen, wie wird mein Glaube reicher, sondern ist ein komplett neues Leben. Und deshalb heißt es zu Recht in Hebräer 11, durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Was ist deine Aufgabe? Was ist dein Raustreten aus der Komfortzone heute? Was ist deine Antwort auf Gottes Wort? Nicht falsch verstehen, nochmal, wir reden nicht von Superhelden. Abraham war kein Superheld. Mit zögern und zitternden Knien hat er sich auf den Weg gemacht. Was ist dein Weg? Was ist dein Weg? Vielleicht ganz neu heute die Aufgabe annehmen, in die du jetzt gestellt bist. Und sagst, ich möchte es nicht einfach irgendwie tun, sondern ich möchte es mit dem, mit ganzer Kraft tun, mit Hingabe, mit Leidenschaft, auch wenn es schwerfällt. In dem Wissen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist mit dir ist. Vielleicht ist es auch aussteigen aus etwas, was du bisher getan hast, und in etwas Neues einsteigen. Und vielleicht ist es tatsächlich einer dieser drei Aspekte, einer dieser drei verschiedenen Rufe Gottes zu folgen. Den Ruf zum Glauben, den Ruf zur Hingabe oder zu gehen. In den Fußspuren von Jesus zu gehen. Und wisst ihr, für die von euch, die in der Spannung stehen, vielleicht gegangen, losgegangen sind, etwas gewagt haben, aber noch nicht sehen, was daraus geworden ist, und sich vielleicht fragen, hey Gott, ich war dir gehorsam, aber wo ist die Frucht, wo ist der Segen, wo ist der Lohn? Möchte ich noch einen letzten Aspekt aus dem Leben Abrahams aufgreifen. Die beiden großen Verheißungen, die über seinem Leben stehen, sind Nachkommenschaft und Landbesitz oder Land. Aber beide großen Verheißungen finden keine lineare Erfüllung. Abraham erreicht das Land zwar relativ schnell, aber er bleibt darin im Grunde genommen sein ganzes Leben ein Gast. Stephanus in seiner Rede in Apostelgeschichte 6 erzählt davon, dass Abraham kein einziges Stück Land kaufen konnte. Kein Fußbreit, heißt es in Apostelgeschichte 6. Es ist eine Ahnung, dass er nur Gast geblieben ist. Erst als er für seine Frau Sarah ein Grab kauft, gibt es so eine kleine Vorerfüllung. Er bleibt sozusagen sein ganzes Leben in einer Spannung zwischen Warten und Erfüllung der Verheißung. Und das gilt fast noch stärker für die zweite Verheißung, die Ankündigung seines Sohnes. Denn auch nach der Geburt ist nicht abzusehen, wie aus diesem einen Sohn die vielen Nachkommen werden sollen. Ich will sagen, Abraham und Sarah sind deshalb nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich auf einem langen Weg mit Gott. Unser Leben war auch geprägt von Warten. Vom Warten, dass sich die Verheißung erfüllt und vom Vertrauen, dass Gott zu dieser Verheißung steht. Und das möchte ich einfach denen zusagen, die in dieser Spannung stehen, zwischen Verheißung und Erfüllung. Auch das mutet uns Gott zu und er mutet es seinen Leuten zu. Vielleicht im Gebet für deine Kinder, dass du schon lang betest, dass sie zum Glauben kommen. Im Gebet für deinen Ehepartner. Im Gebet, dass sich eine Situation ändert, die unter der du leidest und die du dir so nicht ausgesucht hast. Oder in der Sehnsucht, dass das Leben doch wieder zu seiner Normalität zurückkommt. Was ist jetzt für dich dran? Dein nächster Schritt, dein Glaubensschritt, eine Antwort oder eine Verheißung ergreifen. Ich lade dich ein zu einem Moment der Stille, ich lade die Band ein, schon nach vorne zu kommen und ich schließe die Stille mit einem Gebet ab und ich lade dich ein, in der Stille vielleicht Gott zu antworten. Ein leises, kurzes Gebet, was du ihm jetzt sagen möchtest. Weil du so groß bist, Herr, so unfassbar, faszinierend groß, hast du uns alle im Blick, die wir jetzt in der Stille geantwortet haben, gebetet, vielleicht auch nur ein Wort, vielleicht nur gestammelt, vielleicht auch nicht genug Zeit, alles zu sagen, was wir sagen wollten. Aber du hast es im Blick. Und so bete ich, segne und mehre das, was wir gegeben haben an Glauben, vielleicht an Glauben, an neuem Festhalten, an der Verheißung. Und für diejenigen unter uns, die vielleicht seit langem, die in ein innerliches Glauben, dir innerlich im Glauben geantwortet haben, da bete ich, dass du ihren Glauben segnest und mehrst. Und diejenigen, die sich danach sehnen, dass du durch sie in der nächsten Woche Glauben multiplizierst zu anderen, da bitte ich, dass du Erfahrungen schenkst, die das unterstreichen. Und ich bete, dass du diese Gemeinde segnest, in ihrem Unterwegssein und in ihrem Weiterziehen. Du hast so viel hier hineingelegt in das, was zusammenkommt, wenn jeder etwas bringt, mitbringt. Multipliziere und mehre du das zum Segen für diese Stadt. Gelobt sei dein Name. Du forderst uns heraus, du. Aber dein Mitgehen, Herr, das dürfen wir ergreifen und das gilt uns. Das gilt uns, die wir gehen. Amen.